NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
29. März 1684. Der forschungsreisende Engelbert Kämpfer trifft am Persischen Hof ein.
Zunächst Südwest. Hernach dauernd südlich gereist durch Äcker und lehmigen Grund. Die Stadt liegt unter einem Höhenzug. Wir logierten diese Nacht in einem Haus außerhalb der Stadtmauern in des Königs Lustgarten. Die Kostbarkeit dieses Hauses besteht darin, dass alles auf blauem Grunde mit Blumen und Vögeln reich ausgemalt ist. Der Garten besitzt 4 breite Platanenalleen, dazu einen Teil wie ein Wald mit Kirsch und anderen Bäumen besetzt.
Dies schreibt Engelbert Kämpfer am 29. März des Jahres 1684 in sein Reisetagebuch. Es ist der Tag seiner Ankunft in Isfahan, der Residenzstadt des persischen Schahs. Die Aufzeichnungen Kämpfers sind, gemessen an der im 17. Jahrhundert bekannten Orientliteratur, ausgesprochen umfangreiche, authentische, nüchterne und vorurteilsfreie Beschreibungen einer in Europa beinahe unbekannten Welt.
Der Wert solcher Aufzeichnungen ist kaum zu ermessen.
Der Germanist Detlef Haberland aus Oldenburg beschäftigt sich schon seit mehr als 20 Jahren mit Engelbert Kämpfer.
Ein Alleinstellungsmerkmal seiner Schriften ist die Genauigkeit, mit der er an die fremde Umgebung, an die fremden kulturellen Dinge und Zusammenhänge herangeht.
Engelbert Kämpfer wird 1651 in Lemgo in der Grafschaft Lippe in unruhige Zeiten hineingeboren. Überall in der Region herrschen Hunger, Not und Armut. Der 30-jährige Krieg war gerade erst mit dem Westfälischen Frieden zu Ende gegangen. Kämpfers Vater ist Pfarrer. Er schickt seine Söhne auf die Lateinschule. Schon im Alter von 16 Jahren verlässt Engelbert Kämpfer sein Elternhaus. In Hameln, Lüneburg, Lübeck und Danzig wird er in den Fächern Latein, Geschichte und Geographie unterrichtet.
Eine solche Karriere ist in der frühen Neuzeit durchaus normal. In der Regel gehen eben halt Schüler und Studenten in mehrere Städte, um an den Lateinschulen oder akademischen Gymnasien zu studieren. Unter einem akademischen Gymnasium muss man sich eine Bildungseinrichtung vorstellen, die nach heutiger Vorstellung etwa das Niveau zwischen einem Gymnasium und einer Universität einnimmt.
Das Studium der Jura, Philosophie und Medizin führt Engelbert Kämpfer nach Krakau und Königsberg, im 17. Jahrhundert große Zentren der Gelehrsamkeit in Nordosteuropa. Kämpfer ist viel auf Reisen, dazwischen verdingt er sich als Hauslehrer. 1681 kommt er an die Universität Uppsala, deren akademischer Ruf weit über die Grenzen Schwedens hinausstrahlt.
Kämpfer war nach heutigen Maßstäben ein Langzeitstudent. Er war schließlich 30 Jahre alt, als er dorthin kam, ohne einen festen Beruf, ohne einen bestimmten Arbeitgeber. Er war in vielfältigster Weise sehr gut ausgebildet.
Engelbert Kämpfers Fähigkeiten sprechen sich schnell herum. Der schwedische König Karl XI. Stellt gerade eine Gesandtschaft für den Hof des Safaviden-Schahs Suleiman von Persien zusammen. Kämpfer bekommt eine Anstellung als Gesandtschaftssekretär und Arzt.
Kuriositas, Neugier, ist das Stichwort dieser Epoche und von Kuriositas hatte er nun wirklich sehr viel im Gepäck. Und das bedeutet, dass er diese Chance dieser Gesandtschaft ergriff, und zwar mit einem bestimmten Ziel. Er wollte auf jeden Fall in den Orient.
Der schwedische König will mit den Safaviden in Iran Handelskontakte knüpfen, um günstig an die begehrte iranische Rohseide zu kommen. Darüber hinaus sucht man in Europa Verbündete gegen die türkischen Osmanen, die im Jahr 1683 schon zum zweiten Mal vor den Toren Wiens stehen. Eine mehrere tausend Kilometer lange, beschwerliche Reise liegt vor den 50 Männern in diplomatischer Mission. Zu Wasser und zu Lande, auf Booten, zu Fuß oder auf dem Pferd führt ihr Weg über die Ostsee und Estland zunächst nach Moskau, dann über Nowgorod, die Wolga abwärts nach Astrachan, über das Kaspische Meer nach Baku und von dort südwärts durch die Berge und trockenen Ebenen Irans zum persischen Königshof. Das Tagespensum beträgt kaum mehr als ein paar Meilen. Ein ganzes Jahr ist die königlich-schwedische Gesandtschaft von Stockholm nach Isfahan unterwegs. Am Nachmittag des 29. März 1684 trifft die Gesandtschaft in der persischen Hauptstadt ein. Doch Schah Soleiman empfängt die offiziellen Gäste aus dem fernen Nordeuropa zunächst nicht. Später erzählt man Engelbert Kämpfer, warum.
Der Schah hatte sich mit Haremsinsassen nach einem draußen vor der Stadt gelegenen Lustort begeben. Plötzlich ging er in spielerischem Scherz mit gezücktem Dolch auf eine Beischläferin zu, in die er damals besonders verliebt war. Indem er den Stahl gegen ihren Busen richtete, als wolle er sie damit kitzeln, fragte er sie, was ihr lieber sei, Knauf oder Spitze des Dolches. Das Mädchen erwiderte, ich bin eure Sklavin und wähle, was ihr mir zugedacht habt. Während dieser Worte warf sie die mit der Hand entblößten Brüste seinen scheinbaren Stößen entgegen. Dabei erlitt sie durch die Unachtsamkeit eine Verletzung an der Magengegend. Es war nur ein winziger, kaum sichtbarer Ritz, trotzdem sank sie mit einem Male entseelt zu Boden, wahrscheinlich infolge der Aufregung.
Der Schah war außer sich, sei gar in einen Zustand der Raserei gelangt, berichtet man Kämpfer. Sofort waren die Hofsterndeuter herbeigeholt worden, die erklärten, das Unglück sei durch keine menschliche Macht zu verhüten gewesen, denn die Welt der Gestirne habe sich gegen das Haupt des Schahs verschworen.
Der Aufruhr der Sterne werde nicht so bald verschwinden, daher sei dem Schah zu raten, sich auf einige Monate ganz zurückzuziehen. In der Zwischenzeit solle er weder in der Öffentlichkeit erscheinen, noch Gastmähler geben, wie überhaupt nichts Bemerkenswertes unternehmen.
Aber Glaube regiert alles Tun und Handeln des Schahs. Man sagt, dass der König weder Platz nehmen, noch aufstehen, noch ausreiten, noch sonst etwas unternehmen könne, ohne die Hofsterndeuter befragt zu haben. Engelbert Kämpfer kommt die mehrmonatige Zwangspause in Isfahan nicht ungelegen. So besitzt er viel Zeit, seinen eigenen Interessen nachzugehen. Dem Studium der Pflanzenwelt Irans und der Erforschung der Sitten und Gebräuche am persischen Hof.
Er kommt nicht mit einer vorgefassten Meinung auf die persische Kultur zu, sondern lässt sich von unterschiedlichsten Gesprächspartnern alles Mögliche berichten und notiert es einfach erst einmal so als Interview und als Gesprächsnotiz.
Die Schreinhüter. Die Schreinhüter betreuen die Heiligtümer des Landes und verwalten ihre Einkünfte. Moscheefeger. Moscheefeger heißen diejenigen, die in einem berühmten Grabheiligtum oder in einer Freitagsmoschee den Fußboden zu kehren haben. Eine solche Beschäftigung erscheint uns etwas reichlich Belangloses, für die Perser aber bekleidet der Moscheefeger ein achtbares Amt, das gut besoldet wird. Koranleser. Koranleser heißen jene, die in Grabheiligtümern.
Jedes Detail, das Engelbert Kämpfer zu Ohren kommt, ist ihm wichtig. Jedes einzelne Amt im Staat, vom Oberhofmeister bis zum Reichswasserwart, vom Hofherold bis zum Eunuchenrat im Harem, erhält einen eigenen Abschnitt in Kämpfers tausendseitigem Hauptwerk, den Amunitates Exoticae, den exotischen Köstlichkeiten. Erst 4 Monate nach der Ankunft der schwedischen Gesandtschaft lässt Schah Soleiman Ende Juli 1684 die Delegation feierlich zu sich bitten. Die Hofsterndeuter haben zugestimmt.
Während der Verhandlungen werden die Sinne der Beratenden ständig durch die mannigfaltigsten Eindrücke abgelenkt. Es ertönen verschiedenartige Instrumente. Gleichzeitig treten auf einer Bühne Tänzerinnen auf, Zweikämpfer, Ringer, Schauspieler, Spaßmacher oder Possenreißer. Es ist ersichtlich, dass auch jene Zeit, die der Behandlung der Staatsgeschäfte gewidmet ist, im Grunde vergeudet wird.
In ihren Verhandlungen erreicht die schwedische Gesandtschaft nicht viel. Zwar wird der Handel mit Persien für eine Zeit lang intensiviert, doch Schah Soleiman will sich nicht gegen das Osmanische Reich stellen. Ein strategisches Bündnis gegen die Osmanen, die Europa bedrohen, kommt nicht zustande. Engelbert Kämpfer verbringt insgesamt 20 Monate in Isfahan. Jede freie Minute nutzt er dazu, sich die Stadt anzuschauen, Pläne und Karten zu zeichnen, Pflanzen zu beschreiben. Aus langen Gesprächen mit Einheimischen erfährt Kämpfer viel über die schiitisch-islamische Lebenswelt.
So unerheblich uns der Unterschied zwischen Sunna und Schia erscheinen mag, so grimmig und unversöhnlich ist der Hass, mit dem sich die Anhänger der beiden Richtungen verfolgen. Die Perser verfluchen die Sunniten täglich durch Verwünschung des Kalifen Omar bei allen erdenklichen Anlässen sowie in ihren Gebeten.
Ausführlich unterrichtet Engelbert Kämpfer den europäischen Leser des frühen 18. Jahrhunderts darüber, dass auch der Islam so etwas wie Konfessionen kennt, Detlef Haberland.
Damit nimmt er als Verfasser dieser Notizen schon eine gewisse distanzierte Haltung ein, aus der erkennbar wird, dass er versucht, einen in Anführungszeichen objektiven Tatbestand zu ermitteln.
Engelbert Kämpfer verlässt die schwedische Gesandtschaft und geht nach Bandar Abbas an den Persischen Golf, wo die Vereinigte Ostindische Kompanie ihn als Arzt anstellt. Jene niederländische Organisation bestimmt zu dieser Zeit den Seehandel mit Asien. 1690 gelangt Kämpfer nach Japan.
Er sollte im Grunde genommen Pflanzen sammeln. Das war sein eigentlicher Auftrag. Wo immer man es für sinnvoll erachtete, suchte man nach Heil- und Gewürzpflanzen, um sie vielleicht in größerem Maßstab zu sammeln und wirtschaftlich zu verwerten.
Als erster Europäer beschreibt Engelbert Kämpfer den Ginkgo-Baum, der wenig später auch in vielen botanischen Gärten in ganz Europa angepflanzt wird. Einige dieser alten Ginkgos aus dem 18. Jahrhundert stehen heute noch. 2 Jahre weilt Engelbert Kämpfer in Japan. 2 Mal darf er in dieser Zeit an mehrwöchigen Gesandtschaftsreisen der Ostindischen Kompanie an den Hof des Shogun nach Edo, heute Tokio, teilnehmen.
So hat der Kämpfer ein ungeheuer breites Anschauungsmaterial Tag für Tag vor Augen. Also das gesamte japanische Volksleben spielte sich vor seinen Augen ab.
Da übrigens ein Reisender selten etwas anderes als Tee trinkt, so ist dieser hier am Wege in allen Wirtshäusern, Garküchen und in vielen im Felde und Wäldern errichteten Buden zu haben. Man nimmt aber dazu die gröbsten Blätter, die nach zweimaliger Ablesung der jungen Blätter übrig oder vom vorigen Jahre zurückgeblieben. Es werden diese, sobald sie abgepflückt sind, in der Pfanne einmal unter stetem Umrühren, ohne sie zu rollen, stark gebraten und in großen Strohsäcken unter dem Dache im Rauche aufbewahrt. Die Zubereitung des Tranks von solchen Blättern für den reisenden Fußgänger ist daher herzlich schlecht. Ungeachtet nun eine solche von alten und jährigen Blättern abgekochte braune Teesuppe ziemlich herb und laugig schmeckt, so halten sie dennoch die Einwohner zu ihrem täglichen Gebrauche für dienlicher als die, die nach der Chinesenmanier aus gekrüllten jungen Blättern gezogen wird, weil deren Kraft dem Haupte nicht zuträglich sei, die im Abkochen hingegen verfliege.
1693 kehrt Engelbert Kämpfer nach Europa zurück. Er promoviert an der Universität Leiden im Fach Medizin, kehrt im Jahr darauf zurück nach Lemgo und wird Leibarzt des Grafen Friedrich Adolf zu Lippe. Doch privates Lebensglück bleibt ihm verwehrt.
Er hat eine sehr, sehr junge Frau geheiratet aus dem Wesergebiet. Und diese junge Frau hatte offensichtlich für seine Ambitionen überhaupt kein Verständnis. Das bedeutet, sein häusliches Umfeld war also weniger Eheglück als ein Ehedrama. Darüber hinaus sind 3 Kinder früh gestorben.
1712 erscheinen die Ammonitates Exoticae, Kämpfers Hauptwerk. 4 Jahre später stirbt Engelbert Kämpfer. Erst Ende des 18. Jahrhunderts wird seine große Japan-Beschreibung gedruckt. Heute gilt Engelbert Kämpfer als Mitbegründer der modernen Japanologie. Bisweilen ist er gar, nicht zuletzt aufgrund seiner auch nach modernen Maßstäben wissenschaftlichen Methoden, als bedeutender Vertreter der frühen Aufklärung in Deutschland gesehen worden. Doch so weit würde Kämpfer-Experte Detlef Haberland nicht gehen.
Kämpfer gehört allein von seinen Lebensdaten 1651 bis 1716 nicht mehr zum Humanismus, sondern zu einer Übergangsphase, die dann schließlich in der Aufklärung mündet. Was er aber macht, er schaut sich seine Umwelt sehr genau und nach Möglichkeit vorurteilsfrei an. Und das kann man sehr gut mit dem Begriff der Feldforschung bezeichnen. Das ist etwas, was nachher in der Aufklärung als das gegebene Mittel der Erfahrung auf Reisen benutzt wird.
Im Zeitzeichen erinnerte Tobias Meyer an den forschungsreisenden Engelbert Kämpfer, der heute vor 325 Jahren am Persischen Hof eintraf. Redaktion Hildegard Schulte. Zeitzeichen morgen über den katholischen Theologen Karl Rahner.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.